Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
In der vergangenen Episode haben wir uns mit den Folgen einer möglichen Insolvenz des taumelnden chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande beschäftigt. Der sitzt auf einem Schuldenberg von umgerechnet 300 Milliarden Dollar. Zwar hat Evergrande jetzt gerade eine längst überfällige Zinszahlung geleistet und damit die drohende Insolvenz vorerst abgewendet, aber die Skepsis ist groß, ob der Konzern die anstehenden weiteren Zahlungsverpflichtungen auch erfüllen kann. Daran anknüpfend wollen wir heute einmal einen genaueren Blick auf börsennotierte Immobiliengesellschaften werfen, also Immobilienaktiengesellschaften und hier speziell die sogenannten REITs, also Real Estate Investment Trusts. Beides sind, wie auch offene Immobilienfonds, für Anleger eine gute Möglichkeit, indirekt und mit kleineren Beträgen in Immobilien zu investieren, ohne große Summen in ein konkretes Objekt stecken zu müssen. Aber wie risikoreich sind Immobilienaktien und REITs, wenn man sich den Fall Evergrande vor Augen führt? Und zu diesem Thema begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie stets mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Herr Altmann, Immobilien gelten gerade bei den extremen Niedrigzinsen und der derzeit wieder anziehenden Inflation als gute und relativ sichere Anlage. Und indirekte Anlagen über Aktien, REITs oder Fonds ermöglichen quasi jedermann die Investition in Immobilien. Der Fall Evergrande aber zeigt, dass die Immobilienmärkte auch Risiken bergen. Wo liegen denn die Gefahren?
Ja, bei den Risiken müssen wir natürlich zwischen den einzelnen Anlageformen unterscheiden. Bei Direktanlagen sind die größten Risiken sicherlich, sofern die Immobilie nicht selbst genutzt wird, Leerstand, ausbleibende Mietzahlungen von bestehenden Mietern sowie Preisrisiken in Form von Kursverlusten. Bei REITs und ohne jetzt schon genau auf diese besondere Form eingegangen zu sein, kommt dann als potenzielles Risiko das Management des REIT dazu. Bei Immobilienfonds ist die Risikosituation relativ ähnlich. Bei Immobilienaktien ist eine mögliche hohe Verschuldung der Gesellschaft ein zusätzliches Risiko. Und bei den Immobilienentwicklern, zu denen ja auch China Evergrande zählt, ist die Risikoliste noch einmal deutlich länger. Hier kommen dann steigende Rohstoffpreise, Materialengpässe, Fehlkalkulationen in der Bauphase und auch Nachfrageschwankungen dazu.
Bevor wir gleich zu Immobilienaktien und REITs kommen, Sie haben jetzt das besondere Risiko bei Immobilienentwicklern wie Evergrande genannt. In Deutschland ist ja vor einigen Jahren mit der früheren IVG ebenfalls ein Immobilienentwickler in Schieflage geraten. Sind die beiden Fälle irgendwie vergleichbar?
Ja, das war 2013. Damals kämpfte die IVG gegen die drohende Insolvenz. Insbesondere das Großprojekt Sequoia am Frankfurter Flughafen hatte zur Schieflage des Unternehmens geführt. Ein Notkredit der Gläubiger sollte das Unternehmen damals retten. Von daher gibt es hier also durchaus Gemeinsamkeiten. Der große Unterschied ist sicherlich das Schuldenvolumen. Bei IVG betrugen die Schulden damals 4,2 Milliarden Euro. Bei China Evergrande sind es, wie wir im letzten Podcast gehört haben und wie Sie auch gerade gesagt haben, 300 Milliarden.
Also auch dieser Fall unterstreicht das höhere Risiko speziell bei Immobilienentwicklern. Aber abgesehen davon, ist die Anlage in Immobilienaktien und REIT-Anteile für Anleger eigentlich risikoreicher als die direkte Investition in eine Wohnung oder ein Haus?
Das würde ich so nicht sagen, wobei man auch noch einmal zwischen Immobilienaktien und REITs unterscheiden muss. Denn wie anfangs schon gesagt, haben Immobilienaktien ein höheres Risiko als REITs, weil bei ihnen eine höhere Verschuldung möglich ist. Die ist bei REITs begrenzt. Zu den besonderen Regularien für REITs komme ich aber gleich noch. Aber zum Vergleich mit einer Direktinvestition, nach der Sie gefragt haben, wer über eine Immobilienaktie oder einen REIT investiert, hat den Vorteil einer sehr breiten Diversifikation innerhalb des Immobilienportfolios. Eine so breite Streuung können aufgrund des notwendigen Finanzvolumens sicherlich nur sehr wenige Anleger mit Direktinvestitionen darstellen. Möglich ist bei REITs eine Vielzahl von Objekten. Das können Wohn-, Büro- oder weitere Gewerbeimmobilien sein. Möglich sind aber auch Krankenhäuser oder gar Gefängnisse. Auch landwirtschaftliche Flächen oder Wälder sind mögliche Zielobjekte. Dazu kommt der Vorteil, dass sich das Management des REIT um die Verwaltung der Objekte kümmert. Direktinvestoren müssen diese Verwaltung selbst übernehmen. Dazu fallen bei der Direktinvestition hohe zusätzliche anfängliche Kosten an. Das sind beispielsweise die Grunderwerbsteuer sowie Notar- und Grundbuchkosten.
Das klingt jetzt sehr pro-REITs. Sind REITs denn wirklich so viel besser oder gar sicherer?
Nein, das auch wieder nicht. Anlegerinnen und Anleger sollten sich nicht von vermeintlichen Sicherheit des indirekten Immobilieninvestments täuschen lassen. Die Wertentwicklung des REIT hängt von vielen Faktoren ab. Das sind beispielsweise das Marktumfeld, die Qualität des Managements sowie die allgemeine Börsensituation.
Also muss das letztlich ja jeder Anleger für sich selbst abwägen. In vielen Fällen bei Privatanlegern geht es ja auch darum, eine Immobilie selbst zu nutzen und langfristig zu halten. Und letztlich sind REITs und Immobilientitel ja Aktien mit allen Vor- und Nachteilen.
Ganz genau. Immobilienaktien und REITs sind zwar den Kursrisiken an den Börsen ausgesetzt, dafür sind sie aber auch sehr transparent. Sie sind schnell, einfach und auch kostengünstig über die Börsen handelbar. Dazu ist eine Anlage schon mit sehr geringem Volumen möglich. Und wie eingangs schon kurz angerissen, Immobilienaktien und REITs bieten Inflationsschutz durch die Investition in Sachwerte. Und gerade angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung und Inflationsdiskussion ist das ein ganz entscheidender Punkt.
Jetzt haben wir Immobilienaktien und REITs teilweise in einem Atemzug genannt. Wir sollten, wie Sie auch schon gesagt haben, REITs einmal genauer erklären. Verbreiteter und bekannter als REITs sind Immobilienaktien, wie zum Beispiel der deutsche börsennotierte Immobilienkonzern Vonovia, der kürzlich wegen der schwierigen Übernahme der Deutsche Wohnen in den Schlagzeilen war, oder auch LEG Immobilien. REITs wie der Gewerbeimmobilienkonzern Hamborner REIT gibt es erst wenige. Aber wo liegen die Unterschiede?
Ja, während eine Immobilien-AG eine gewöhnliche Aktiengesellschaft wie jede andere auch ist, sind REITs noch einmal eine Sonderform, und zwar eine besonders regulierte Form. Und während eine Aktiengesellschaft, die auf Immobilien spezialisiert ist, wie zum Beispiel die von Ihnen gerade genannte Vonovia, wirtschaften kann wie jede andere Aktiengesellschaft, sind REITs eben enger reguliert. Und im Übrigen kann man hier auch nicht nur von einem REIT sprechen, es gibt nämlich drei unterschiedliche Arten.
Und welche sind das?
Hier die erste Gruppe sind Equity REITs, die Immobilien besitzen und ihre Erträge im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung erzielen. Eine zweite Gruppe sind REITs, die nicht direkt in Immobilien investieren, sondern Darlehen an Immobilienprojekte vergeben oder in besicherte Hypotheken investieren. Die dritte Gruppe sind die Hybrid-REITs, die in beiden Bereichen aktiv sind.
Okay, die Vorschriften sind für alle drei Formen aber sicherlich einheitlich. Sie sagten gerade, REITs seien eng reguliert. Inwiefern?
Ja, ein REIT muss sich vor allem auf das Immobiliengeschäft fokussieren. In Deutschland muss das Vermögen eines REITs zu mindestens 75% aus Immobilien bestehen. Außerdem muss es seine Gewinne größtenteils an die Aktionäre ausschütten. In Deutschland sind das mindestens 90%. Die gleiche Quote gilt übrigens auch in den USA und in Japan. In Australien sind es sogar 100%. Und noch eine wichtige Besonderheit, und hier kommen wir zu dem von Ihnen angesprochenen Unterschied zwischen den normalen Immobilienaktien Vonovia und Deutsche Wohnen auf der einen Seite und Hamborner REIT auf der anderen. In Deutschland müssen sich REITs vor allem auf Gewerbeimmobilien beschränken. Wohnimmobilien, die vor 2007 gebaut wurden, dürfen nicht mit ins Portfolio aufgenommen werden. Grund ist hier die Angst, die Mieten durch REITs in die Höhe zu treiben. Daher darf Vonovia mit über 400.000 Wohnungen kein REIT sein. Im Ausland gilt diese letzte Regelung übrigens oft nicht. Außerdem muss ein REIT in Deutschland eine Eigenkapitalquote von mindestens 45% haben, darf also nur zu maximal 55% verschuldet sein.
Gut, also das klingt alles sehr, sehr kompliziert. Ich würde aber gern einmal die Ausschüttungspraxis aufgreifen, denn die ist ja für Anleger sehr interessant. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, darf ein REIT anders als eine normale Aktiengesellschaft nur geringe Gewinnanteile thesaurieren, also einbehalten, und muss fast alles als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Sind REITs damit unter Renditegesichtspunkten attraktiver als herkömmliche Immobilienaktien?
Unter Dividendengesichtspunkten ja. Denn aufgrund der hohen Ausschüttung sind REITs insbesondere für Anleger interessant, die eine Dividendenstrategie verfolgen. So liegt beispielsweise aktuell die Dividendenrendite des Hang Seng REIT Index mit 5,7% mehr als doppelt so hoch wie die des klassischen Hang Seng Index.
Also ein ordentlicher Unterschied. Aber die Ausschüttungsquoten der REITs sind ja auch deshalb so hoch, weil sie steuerlich bevorzugt sind, oder?
Das stimmt, das ist auch noch ein sehr wichtiger Aspekt. REITs müssen, anders als Immobilien-AGs, ihre Erträge nicht versteuern. Das heißt, es fallen weder Körperschafts- noch Gewerbesteuer für die Unternehmen an. Und das kann eben auch zu höheren Renditen führen. Die Besteuerung ist also komplett auf den Anleger verlagert. Er zahlt auf seine Dividende Abgeltungssteuer und darauf gegebenenfalls noch Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.
Nach allem, was Sie jetzt beschrieben haben, müssten REITs doch eine echte Konkurrenz für offene Immobilienfonds sein. Und die sind ja sehr erfolgreich und verwalten in Deutschland per Ende Juni laut dem Fondsverband BVI in Publikums- und Spezialfonds immerhin fast 250 Milliarden Euro.
Im Prinzip kann man sie auch ganz klar als Konkurrent sehen, denn REITs ähneln inhaltlich offenen Immobilienfonds im Sinne einer passiven Anlage in Immobilien, haben aber den Vorteil, jederzeit schnell und kostengünstig über die Börse handelbar zu sein. Wenn bei Immobilienfonds Geld abfließt, besteht immer die Gefahr, dass das Management zu einem ungünstigen Zeitpunkt und zu ungünstigen Preisen Immobilien verkaufen muss. Das ist bei REITs nicht der Fall. Und auch Aussetzungen von Anteilsrückgaben, die wir bei offenen Immobilienfonds ja schon gesehen haben, können REIT-Anleger nicht betreffen. Ein weiterer Aspekt sind die bei Immobilienfonds häufig erhobenen Ausgabeaufschläge. Und die Ausschüttungen sind bei REITs häufig höher als bei Immobilienfonds.
Woran liegt es dann, dass sich REITs bisher nur bedingt durchgesetzt haben? Wenn man auf die Renditevorteile schaut, die Praktikabilität im Vergleich zu den Fonds, die Sie beschrieben haben, und auch die enge Regulierung, die ja doch eine gewisse Sicherheit verspricht, dann müssten REITs für Investoren doch äußerst interessant sein.
Theoretisch ja, aber die Deutschen sind eben kein Volk von Aktien, sondern bevorzugen auch deshalb bei Immobilien Direktanlagen, die hier viel verbreiteter sind. Der Ausschluss von Bestandswohnimmobilien hat das REIT-Wachstum hierzulande sicherlich zusätzlich behindert. Gleichzeitig muss ich hier aber festhalten, dass wir zwar wenige REITs in Deutschland haben, aber eben mit Vonovia und der Deutschen Wohnen zwei große Immobilienaktien im DAX 40 vertreten sind. Und die Steuerbegünstigung der REITs, die entfaltet erst jetzt ihre Wirkung. Denn lange Zeit hatten viele REITs, bedingt durch die höheren Zinsen, ohnehin ein negatives Steuerergebnis.
Und dann kommt sicherlich noch hinzu, dass es REITs hierzulande natürlich noch nicht so lange gibt. Das könnte ja auch ein Aspekt sein.
Das stimmt. In Deutschland wurden REITs, und hier spricht man dann von G-REITs, das steht für German Real Estate Investment Trust, erst 2007 zugelassen. Und das ist im internationalen Vergleich sehr spät. Die Ursprünge liegen hier deutlich länger zurück und dafür muss man ausnahmsweise mal nicht in die USA, sondern nach Neuseeland schauen. Dort wurde ich nämlich schon 1956 mit dem Property Trust eine REIT-ähnliche Struktur eingeführt. 4 Jahre später, also 1960, wurden dann in den USA die ersten echten REITs eingeführt. Das Ziel war hier, Kleinanlegern einen Zugang zu einem sicheren Immobilieninvestment zu ermöglichen. Damit sollte eine Anlageform für die breite Masse geschaffen werden. Und dadurch sollte eben verhindert werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Mittlerweile sind an der New Yorker Börse mehr als 200 REITs gelistet.
Und im Vergleich dazu, wie viele REITs gibt es in Deutschland?
Ja, schauen wir hier auf den RX REIT All-Share Index. Der besteht im Moment aus 5 REITs. Und bei der geringen Zahl können wir auch gerne mal alle 5 Namen nennen. Das sind die Alstria Office REIT AG, die Deutsche Industrie REIT AG, die Deutsche Konsum REIT AG, die Fair Value REIT AG und schließlich der schon erwähnte Hamborner REIT AG.
Also ein wirklich übersichtlicher Markt. Wie kann man denn die deutschen REITs größenmäßig eigentlich international einordnen?
Da spielen die deutschen Titel eindeutig nicht vorne mit. Um die REITs international zu vergleichen, ist hier ein Blick auf den FTSE REIT Index interessant. Der besteht weltweit aus 346 REITs. Die größten 21 kommen allesamt aus den USA. Ganz vorne steht hier Prologis mit einem Indexgewicht von fast 6% und einer Marktkapitalisierung von 99 Milliarden Dollar. Auf Platz 22 steht mit Link REIT aus Hongkong der erste Nicht-US-REIT. Das Indexgewicht liegt hier bei 1,1%. Das erste europäische Unternehmen ist Unibail Rodamco Westfield aus Frankreich auf Platz 31. Das Indexgewicht beträgt hier 0,6%. Die Marktkapitalisierung liegt bei 8 Milliarden Euro. Und Deutschland ist erstmals auf Platz 116 vertreten. Die Alstria Office REIT AG, die auch im MDAX enthalten ist, kommt mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden Euro auf ein Indexgewicht von 0,2%.
Wenn deutsche REITs jetzt von der Größe nun keine große Bedeutung haben, wie haben sie sich denn von der Performance her geschlagen?
Ja, die Performance kann sich durchaus sehen lassen. Vorweg möchte ich betonen, dass der RX REIT All Share ein Performance-Index ist, der Kursgewinne und Dividenden berücksichtigt, wie wir das ja auch vom DAX her kennen. Über die letzten 12 Monate liegt die Performance hier bei plus 34%, über die letzten 5 Jahre bei 59%, über 10 Jahre bei 155% und seit dem Indexstart im Jahr 2007 sind es 113%.
Das klingt nun gar nicht schlecht, aber wenn man das mit dem Aktienmarkt vergleicht, wie schneiden die REITs da im Vergleich ab?
Ja, über den relativ kurzen Zeitraum der letzten 12 Monate haben sich REITs tatsächlich besser entwickelt als die zugehörigen Aktienindizes. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt, sowie auch für die USA und für Asien. Für Europa würde ich an der Stelle gerne auf den Stoxx Europe 600 REIT Index wechseln, denn mit 19 im Index enthaltenen Unternehmen ist der Vergleich hier sinnvoller als mit den 5 Unternehmen des rein deutschen Index. Für die USA schauen wir auf den vielleicht bekanntesten REIT Index, den Dow Jones REIT Index, und vergleichen ihn mit dem noch bekannteren Dow Jones Industrial Aktienindex. Für Asien stellen wir den Hang Seng REIT Index gegen den klassischen Hang Seng Index.
Also Sie haben jetzt die kurzfristige Sicht gehabt und gesagt, dass die REITs kurzfristig sich überdurchschnittlich entwickelt haben. Wie sieht es denn langfristig aus?
In der langfristigen Betrachtung sieht das tatsächlich anders aus. Über die letzten 10 oder 15 Jahre haben in Europa und auch in den USA die klassischen Aktienindizes deutlich mehr verdient. Nur in China ist das Bild langfristig anders. Hier hat sich über die letzten 10 und 15 Jahre der Hang Seng REIT Index besser entwickelt als der klassische Hang Seng Index. Das liegt natürlich auch an der schwachen langfristigen Entwicklung des Hang Seng Index, über die wir in unserem letzten Podcast sehr ausführlicher gesprochen haben.
Und jetzt heißt unser Podcast ja Hashtag Volatility, das sagen wir ab und zu immer wieder. Deshalb werden wir auch noch ein bisschen technischer. Wie haben sich denn die Volatilitäten entwickelt, die ja auch ein Risikogradmesser sind?
Bei den Volatilitäten ist die Frage tatsächlich relativ schnell beantwortet. Unabhängig vom Betrachtungszeitraum sind die Volatilitäten der REITs höher als die der klassischen Aktienindizes. Und da spielt es auch keine Rolle, ob wir nach Europa, in die USA oder nach China schauen.
Also heißt das ein höheres Risiko als bei den klassischen Aktienindizes?
Schon, allerdings müssen wir dieses Bild etwas einordnen. Die klassischen Aktienindizes sind breit über alle Sektoren diversifiziert, während die REIT-Indizes ja ganz bewusst nur aus einem einzigen Sektor, eben den Immobilien, bestehen. Von daher sollte die Volatilität der REIT-Indizes niemanden überraschen und schon gar niemanden abschrecken.
Und vielleicht ganz zum Schluss nochmal, wie korrelieren denn die REIT-Indizes mit den herkömmlichen Aktienindizes? Also wie unabhängig sind sie voneinander? Das ist ja für die Diversifikationsüberlegung von Investoren wichtig.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und bleiben wir hier bei den zuvor betrachteten Indexpaaren. Über die letzten 10 Jahre liegen die Korrelationen zwischen den drei Indexpaaren zwischen 0,61 und 0,76. Und dieser Effekt lässt sich noch weiter steigern, wenn REITs aus verschiedenen Regionen kombiniert werden. Denn die Korrelation zwischen dem Hang Seng REIT Index und den europäischen und US-amerikanischen REIT Indizes liegt für die vergangenen 10 Jahre jeweils bei knapp unter 0,5. Und damit zeigt sich, welch positive Diversifikationseigenschaften REITs mitbringen.
Das ist interessant. Also unterm Strich kann man sagen, REITs sind eine gute Beimischung für Portfolios. Allerdings ist die Auswahl zumindest in Deutschland noch nicht groß und das breite Interesse scheint auch noch zu fehlen. Herr Altmann, das war jetzt ein sehr intensiver Blick in die Welt der Immobilienaktien, speziell der REITs. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir sind jetzt am Ende unserer Episode und verabschieden uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind am 10. November, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint. Bereits am kommenden Freitag, am 29. Oktober ab 7 Uhr, erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und dann ist auch bereits die zweite Episode unseres neuen Podcastes Nachhaltiges Investieren sozusagen on air, und zwar zum Thema Impact Investing. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier einmal hineinhören. Und wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Alles Gute.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.